Stadt, Land, Bauen, Brandenburg. Der Podcast aus der Region für die Region. Über Infrastruktur und Regionalentwicklung, über Bauen, Handwerk und Wohnen, über Smart Cities und Mobilität, über Coworking und Co-Living, über Mehrgenerationenwohnen. Im Gespräch Menschen vor Ort, die gemeinsam ihre Region gestalten. Visuelle Kinkerlitzchen aus der Lausitz. Das ist der Titel meiner neuen Podcast-Folge. Und bevor ich einsteige ins Gespräch mit meinem Gast, muss ich mal ein bisschen den Ort versuchen zu beschreiben, wo wir hier gerade sitzen. Und zwar im Dieselkraftwerk Cottbus, Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus. Das ist ein Standort vom Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Der zweite ist Frankfurt-Oder. Wir sitzen hier in der museumspädagogischen Abteilung, also sehr viel Kunst und Kreativität um uns rum. Und dieses Gebäude, mich als Backsteinliebhaberin, kriegt man ja damit schon mal. Das wird fast 100 Jahre alt und bis in die 60er Jahre auch noch als Dieselkraftwerk genutzt. Dann gab es eine Phase, der, ja, wohin es auch immer gehen wird. 2008 ist es dann eröffnet worden nach Umbau durch anderhalten Architekten und ist zu einem Kunstmuseum für moderne Kunst umgebaut worden. Und hier sitze ich jetzt mit Felix Matschke, Cottbusser. Hallo Felix.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Richtig, und ich bin besonders froh, dass wir uns hier treffen in Cottbus, man muss sagen, in deiner alten Heimat, Wiederheimat oder wie auch immer, weil du sitzt eigentlich in der Schweiz, in Zürich.
Genau.
Und den Weg musst du mal einfach mal kurz selber vielleicht erklären. Ich kenne ihn natürlich ein bisschen, aber wie kommt es von Cottbus in die Schweiz? Und ich werde nachher sagen, was hat die Schweiz dann wieder mit Cottbus zu tun?
Ist gut. Das ist eine recht kurze Geschichte eigentlich. Es ist der Zufall, wie es immer im Leben ist, der mich in die Schweiz geführt hat. Also eben, ich bin gebürtiger Cottbusser, in Cottbus-Sachsendorf aufgewachsen, im Plattenbauviertel an der BTU Cottbus Architektur studiert. Bin jetzt auch noch als Architekt tätig. Und nach dem Studium, dann nach 22 Jahren in Cottbus, war es Zeit für eine Luftveränderung. Und eben, der Zufall hat mich dann nach Zürich geführt. Es war eigentlich geplant, ein Jahr dort zu bleiben. Und wie es dann manchmal so spielt im Leben, bin ich dann nicht mehr weggekommen.
Okay, und jetzt sind es 12, 13 Jahre,
sagtest du? 12, 13 Jahre sind es jetzt, mittlerweile, genau. Also ich bin nochmal 2 Jahre zwischendurch nach München zum Studium gegangen für den Master. Aber auch dort eigentlich immer in Zürich am Wochenende gewesen. Mhm. Und ja, immer noch vor Ort jetzt. Aber auch immer gerne wieder in Cottbus. Ich versuche so viel wie möglich da zu sein. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Jetzt klappt es gerade relativ gut.
Ja.
Genau, die alte Heimat nicht vergessen.
Das ist gut, weil es gibt auch einen ganz konkreten Grund, warum ich dich heute hier treffe. Das kann ich, auch wenn die Folge etwas später erscheint, trotzdem sagen, es gibt im Museum selber einen Adventsmarkt mit Kunsthandwerk und Design.
Genau.
Der findet an 2 Tagen statt und da bist du Teil von,
genau,
und hast einen Stand, und das ist das Stichwort, du machst neben deinem Beruf Illustrationen.
Genau.
Und da ist auch das Stichwort Lausitz. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Das ist wieder mein Bogen. Und ich dachte, was ist das denn? Da hat jemand Eisenhüttenstadt abgebildet. Und alle, die mir treu folgen, wissen, dass ich ja so ein bisschen in Eisenhüttenstadt verliebt bin. Da ist so ein
Zu Recht, richtig.
Da ist so ein wunderschöner Kiosk abgebildet. Und was du mit deinen Illustrationen machst, du schenkst deiner Heimat etwas. So sehe ich das. Also, weil du, ja, Gebäude, Bauten sichtbar machst, die, glaube ich, für viele, ja, Identitätsorte sind, Heimat sind und offenbar für dich auch Heimat sind.
Absolut, ja. Nein, das beschreibst du sehr schön. So, genauso würde ich es auch ausdrücken. Ich muss anders einsteigen vielleicht. Wenn man dann 10 Jahre als Architekt tätig ist, man fängt das Studium an, weil man gern zeichnet, weil man gern darstellt, weil man sich visuell mit Sachen auseinandersetzt, und das wird mit der Zeit dann immer weniger. Man steigt ein bisschen in der Karriereleiter auf und irgendwann hat man mehr Sitzungen und E-Mails. Und ich bin irgendwann zum Ausgleich hobbymäßig in diese Illustrationsschiene ein bisschen gerutscht Und mein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, ist einfach die Lausitz und eben, wie du gesagt hast, die, vor allem die gebaute Lausitz. Und die Orte, die ich dort darstelle, sind Identitätsorte. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das den Leuten gar nicht so bewusst ist, dass das wichtig ist für ihre Identität. Und dann durch gewisse Resonanz habe ich dann gemerkt, dass die Illustrationen jetzt nicht so schlecht ankommen bei den Leuten. Und habe jetzt angefangen, dort auch diese Illustrationen zu verkaufen. Und jetzt gibt es eben diesen Kunsthandwerksmarkt. Das ist jetzt mein erster Markt, auf dem ich stehe. Ich bin sehr gespannt, wenn es dann nachher losgeht. Also bis jetzt läuft das alles online. Und jetzt ist das erste Mal so face to face, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt, dass man direkt am Stand was kaufen kann.
Und Illustration, wie bist du darauf gekommen und was ist das eigentlich für ein Einfluss? Weil ich muss halt sagen, mich hat eine deiner Illustrationen an Edward Hopper von der Stimmung erinnert. Also es ist sehr, ihr müsst natürlich nachher alle noch auf die Illustration gucken, aber da gebe ich euch noch die Möglichkeiten. Es ist alles sehr stimmungsvoll. Es ist monochrom, sind die, ne? Und viel mit Schatten, Licht. Was für ein Einfluss ist bei dir da, der gesagt hat, hier, das ist meine Richtung, oder waren die auf einmal da?
Das sind ganz, ganz verschiedene und viele Sachen. Also ich habe immer gern im Studium schon wirklich dargestellt. Also neben dem Entwerfen geht es auch oft darum, die Sachen dann richtig zu verkaufen. Ich sage es jetzt so böse, oder? Und das Darstellen hat mir immer Freude gemacht. Ich glaube, ich mache das auch nicht so schlecht. Und die Einflüsse, die da mit reinspielen sind, also das Hopper-Bild, auf das du anspielst, das ist eben die Gassi-Runde in Eisenhüttenstadt. Das ist schon so, dass man dann merkt, das wäre jetzt schön, diesen Pavillon dort mal in einem anderen Licht zu zeigen, als die vielleicht Schwarz-Weiß-Ansichtskarten, die man kennt, sondern die Sachen in einer anderen Atmosphäre zu zeigen, um sie den Leuten eben wieder bewusster zu machen. Und ich spiele gern damit, diese manchmal auch tristen ostdeutschen Cottbuser Plattenbauorte in so Atmosphären zu zeigen, wo man gar nicht genau weiß, ist das jetzt Cottbus oder, also ich habe ein Bild, wo ich gerne damit spiele, ist das jetzt Cottbus oder ist das Marrakesch, oder? Wo die Stimmung so fast ein bisschen mediterran daherkommt und das finde ich schön. Natürlich gibt es Illustratoren, die ich sehr gut finde, die mich beeinflussen. Das sind Comics teilweise, die mich beeinflussen. Das sind ganz verschiedene Sachen.
Welcher Ort war es denn, welcher Identitätsort, der praktisch der erste für dich war, wo du gesagt hast, der ist es?
Den muss ich darstellen, meinst du? Oh, das ist eine gute Frage. Also die erste Illustration, die ich dann wirklich gemacht habe, als fertige Illustration, die ich auch online gestellt habe, war Eisenhüttenstadt.
Ah, okay.
Und ich habe jetzt relativ viele natürlich, weil ich Cottbuser bin, aus Cottbus. Aber wir haben vorhin schon kurz über Eisenhüttenstadt auch im Vorgespräch gesprochen wieder. Ich finde, mir ist es da selber so gegangen, meine Großeltern haben in der Nähe von Eisenhüttenstadt ein Ferienhaus, das 10 Minuten, Viertelstunde von Eisenhüttenstadt weg ist. Ich bin in meinem Leben 32 Jahre nicht in Eisenhüttenstadt gewesen.
Interessant.
Und dann irgendwann nach Eisenhüttenstadt gefahren, also was selbst als Architekturstudent ein bisschen peinlich ist, muss ich sagen, aber irgendwann habe ich es dann geschafft. Und ich war, wie alle, die das erste Mal sehen, überwältigt und habe genau gemerkt, es gibt hier in der Region Orte, die es wert sind darzustellen, weil sie einfach auch eine Aufmerksamkeit brauchen. Und drum war das jetzt in dem Moment bei mir Eisenhüttenstadt, aber das lässt sich auf viele Orte übertragen. Das gibt es in Cottbus, gibt es Orte, die nicht, glaube ich, richtig wertgeschätzt werden, die aber eine wahnsinnige Qualität haben. Das gibt es in Senftenberg, das gibt es überall hier in der Ecke.
Und auch Orte, die es wahrscheinlich schon gar nicht mehr gibt,
das
oder?
Auch, ja. Das auch. Also die letzte Illustration, die ich gemacht habe, ist eben das Sternchen in Cottbus. Ich merke, oder ich habe mit den ersten Illustrationen gemerkt, dass wahnsinnig viele Leute nach dem Sternchen gefragt haben.
Ah.
Wann machst du das Sternchen? Und das ist ja natürlich sehr spannend zu merken, welche Identitätsorte den Leuten einfallen. Und das Sternchen ist in Cottbus so ein Ort gewesen, er ist eben abgerissen worden. Jetzt steht ein Man kann sich streiten, ob ein schönes oder ein nicht so schönes Shoppingcenter dort seit ein paar Jahren.
Für die, die keine Cottbusser sind, das Sternchen, was
Das Sternchen ist die Mokka-Milch-Eisbar Kosmos gewesen, so wie man sie eigentlich aus vielen ostdeutschen Städten kennt. Eben das Sternchen aufgrund der Grundrissform. Und eben, das ist, wie es vielen ostmodernen Bauten in den 90er Jahren ging, das ist irgendwann nicht mehr genutzt worden. Dann gab es, glaube ich, ein Spielcasino dort drin für ein paar Jahre. Und dann stand es leer, verrammelt mit Holzplatten und irgendwann ist es einfach abgerissen worden. Und das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, vielen Menschen klar, dass das ein Fehler war. Ich glaube, mehr als damals, als es abgerissen wurde, da war das eher so ein Schandfleck. Und heute ärgern sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute in der Stadt, dass man das gemacht hat. Und ich glaube, genau darum geht es auch bei anderen Orten, dieses Bewusstsein jetzt, wo die Orte noch da sind, zu schärfen, dass so Sachen nicht mehr passieren. Und jetzt auch persönlich, diese Identitätsorte sind für mich auch wichtig, weil ich habe es vorhin angesprochen, Cottbus-Sachsendorf, das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, existiert heute nicht mehr. Also es gibt meinen Kindergarten nicht mehr, es gibt die Schule nicht mehr. Es steht absurderweise, das ganze Quartier ist eigentlich abgerissen. Genau ein Block steht noch, das ist genau mein alter Block, Heerestraße 91, der steht noch. Aber es ist trotzdem kein, ich habe nicht diesen Ort, um nach Hause zu kommen. Und 20 Jahre habe ich dort fast gelebt. Es gibt den Ort nicht mehr, oder? Und ja, drum, ich glaube, diese Identitätsorte jetzt ins Bewusstsein zu führen, finde ich eine wichtige Sache.
Aber dann würde ich ja mal ganz klar sagen, ist die Kunst, die Illustration für dich so ein Bindeglied zwischen Weggehen und Wiederkommen, also zurückkommen zwischen Heimat und neuer Heimat, was auch immer, die
Das Wiederkommen ist ein Thema für sich. Das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, es ist ein Weggehen und Erinnern für
Erinnern.
mich. Für mich ist es momentan ein Erinnern. Und durch das Erinnern gibt es für mich jetzt ein regelmäßiges Wiederkommen.
Weil das ist ja schon mal viel. Also
Ja,
und eben
ja.
dieses Erinnern, glaube ich, für Menschen, die hier sind. Ne?
Ja.
Also und eben zu sagen, ich finde, wir hatten uns ja auch mal, als wir uns kennengelernt hatten, da kurz gesprochen, das hat ja auch was mit Generationen zu tun. Ne? Weil ich glaube,
Absolut.
es gibt irgendwann so eine Generation, die sich vielleicht darum einfach auch nicht kümmern konnte,
Ja.
weil sie andere Themen und Sorgen hatte.
Ja.
Und jetzt gibt es halt ja Menschen in deinem Alter, die einfach sagen, ja, doch. Da ist
Ja.
es. Also ich gebe euch das wieder oder ich mache es ihm bewusst. Und ich glaube, die Dankbarkeit ist da dann bei den Menschen, die es vielleicht
Ja.
nicht gesehen haben bisher.
Ja, zur Dankbarkeit weiß ich gar nicht, das kann ich nicht in der breiten Masse sagen, aber es gibt von den Leuten, mit denen ich da Kontakt habe, gibt es eine gute Resonanz, das ist so. Ja, das Erinnern ist, glaube ich, etwas, was jetzt grundsätzlich, das ist ja nicht nur im Baulichen, ich glaube, da wird gerade viel aufgearbeitet, was in den 90ern und 2000ern so in der Region passiert ist. Also ich merke das auch bei Freunden, alten Freunden aus meiner Generation, die in ganz anderen Feldern unterwegs sind, Theaterpädagogik und so weiter. Es gibt so eine Aufarbeitung dieser Zeit jetzt. Und es ist, glaube ich, schon so, dass in den 90ern und 2000ern einfach viele andere Probleme da waren. Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, was es dort alles gab, wo auch der Kopf gar nicht da war, sich um ein Sternchen in der Innenstadt vielleicht zu kümmern. Das ist auch kein Vorwurf, das ist, glaube ich, Fakt einfach. Und die neue Generation, die damals in dieser Zeit aufgewachsen ist, glaube ich, hat das jetzt ein bisschen aufgenommen. Das gibt es auch das gibt es in Cottbus, das gibt es in Eisenhüttenstadt. Es gibt so einen neuen Drive, das finde ich sehr schön zu sehen, von jungen Leuten, die sich dem annehmen und die dort sich einsetzen jetzt für wieder das zu erhalten, was noch da ist, ja. Und zu erinnern, genau.
Ja, und weil mir jetzt auch nochmal der Bogen, du bist ja von Hause aus im Architekt, also es sind ja, du illustrierst ja keine Pflanzen, wenn sie nicht gerade da irgendwo mit ans Gebäude gehängt
Genau.
werden oder so, aber es geht ja wirklich um Bauwerk und um Substanz. Du hast dich ja in deiner Masterarbeit auch mit einem bestimmten Bautyp beschäftigt. Es ging um die Kulturhäuser. Und wenn ich jetzt sage, mal ganz groß, auch dieses Kunstmuseum in Cottbus hier ist auch ein Kulturhaus. Also natürlich über viele Jahre sich verändert und entwickelt. Was für ein Typ Kulturhaus ging es denn in deiner Masterarbeit und wie viel steht davon noch?
Die Masterarbeit, das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, wo ich die geschrieben und entworfen habe, hat sich mit den Kulturhäusern der neuen Bautradition in der DDR auseinandergesetzt. Also das heißt, das sind vor allem die Kulturhäuser aus den 50er Jahren. Damals wurde in der DDR noch baulich die Kultur verfolgt, dass man auf traditionelle deutsche Bauweise zurückgeht. Also eigentlich sehr spannend. Das hat nicht so weit weg von der nationalsozialistischen Architektur eigentlich. Also sehr stalinistisch geprägt noch. Und das Ziel war eigentlich, gesellschaftlich den Arbeitern und Bauern auch Kultur zu bringen. Die Idee war, dass der Arbeiter am Tag auf dem Feld oder im Stahlwerk ist und am Abend sich noch im Kulturhaus Theaterstücke anschaut oder ein Buch liest. Also, dass der Arbeiter gebildet ist. Und diese Typen haben mich interessiert, weil sie sowohl in den großen Städten als auch auf den Dörfern installiert werden sollten und wurden. Und ich habe damals die Arbeit war in zwei Teile geteilt eigentlich. Es gab einen Teil, der sich theoretisch mit den verschiedenen Dimensionen dieser Häuser auseinandersetzt, auch die gestalterische Ausprägung verglichen hat. Und der zweite Teil hat sich dann mit einem konkreten Objekt in Mecklenburg-Vorpommern, in Meslin, auseinandergesetzt, wo es dann, also das Gebäude war leerstehend, ist ähnlich wie in der Mockermilch-Eisbar in Cottbus vorhin, ist in den 90er Jahren von einem westdeutschen Investor aufgekauft worden, ist eine Großraumdisco eingebaut worden, das Haus ist eigentlich kaputt gemacht worden, dann stand es 20 Jahre leer, steht jetzt immer noch leer und es ging eigentlich darum, mit ganz wenig finanziellen Mitteln dort irgendwie für den Ort wieder das ganze Ding nutzbar zu machen. Das war dann der praktische, entwerferische Teil, den ich dort gemacht habe. Und um da jetzt auch ein bisschen Werbung zu machen, jetzt habe ich gerade nach 10 Jahren ist das Thema wieder auf mich zurückgekommen. Es gibt von Sphere Publishers gibt es jetzt ein Buch über das Kulturhaus in Unterwellenborn.
Das ist in Thüringen, ne?
Das ist in Thüringen, genau. In der Nähe von Saalfeld. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Gebäude, weil es der Urtypus von der Bauakademie ist, der dort gebaut wurde. Also das zeigt eigentlich die komplette Idee dieser Kulturhäuser, ist dort gebaut, manifestiert worden. Und die Geschichte ist genau die gleiche dort. Es ist aufgekauft worden, steht seit 20 Jahren leer. Mhm. Es verfällt, das Dach fällt zusammen. Das Gebäude wird wahrscheinlich in 10 Jahren so nicht mehr existieren oder verfallen sein. Mhm. Und man sieht dem eigentlich heute zu, was natürlich wahnsinnig schade ist. Und auch wieder was mit Identitätsverlust dann zu tun hat über die Jahre.
Mhm. Also sprich, du hast auch dokumentiert.
Entschuldigung, ich muss jetzt den Namen vom Buch noch schnell einwerfen, weil da steckt sehr viel wunderbare Arbeit drin. Das Buch heißt Max braucht Gesellschaft. Ja. Sphere Publishers. Gerne googeln.
Genau, das auch. Also das, aber das heißt, du, es klingt immer so ein bisschen traurig, aber du verfolgst auch ein bisschen den Verfall.
Ja. Ja. Ja, ich verfolge den Verfall, ja. Ich glaube, der Verfall ist leider etwas, was, wenn man sich mit Baukultur in den neuen Bundesländern beschäftigt, immer ein bisschen Thema ist, habe ich das Gefühl. Ja, ich verfolge den Verfall. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen. Ja.
Wie kommt es mit deiner Arbeit als Architekt überein? Das ist ja wahrscheinlich auch eine, also unabhängig jetzt davon, ob du das in der Schweiz machst oder man es in Deutschland macht, wobei da wahrscheinlich schon auch andere Herangehensweisen vielleicht sind. Also Neubau, Bestandserhalt, wie tangiert dich das in deiner Arbeit?
In meiner jetzt täglichen Arbeit in der Schweiz tangiert es mich, dass ich in den letzten Jahren auch den Fokus auf Bau und Bestand gelegt habe. Ich habe in den letzten Jahren ein Projekt bearbeitet im Bestand, ein recht großes, und habe das auch. Ich mache jetzt ein berufsbegleitendes Studium gerade noch, geht es auch um Umnutzung und Denkmalpflege. Und insofern begleitet mich das sehr. Aber worauf du wahrscheinlich anspielst, ist, dass das Verfallsthema in der Schweiz natürlich nicht so ausgeprägt ist. Ich glaube, dort wird viel schneller interveniert im Bestand. Dort wird mehr, im Studium hat ein Professor bei mir immer so eine schöne Formulierung, Denkmalpflege ist zu den Dingen, einfach Acht zu den Dingen geben, auf seine Werte achten. Und ich glaube, da ist man mehr hinterher. Natürlich ist in der Schweiz ein bisschen mehr Geld dahinter, das ist klar. Das macht die Sache einfacher. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dort ein bisschen vielleicht auch ein größeres Bewusstsein für solche Orte da ist. Das ja, habe ich schon das Gefühl, dass dort schneller reagiert wird.
Wenn du zurückkommst, immer mal wieder nach Cottbus, also die letzten, nehmen wir die guten letzten 10 Jahre, da ist ja, also man spricht ja von der großen Transformation der Lausitz und Cottbus, wie nimmst du das wahr?
Positiv, ich nehme es positiv wahr. Es gibt kleine Aspekte, wo ich manchmal ein bisschen die Stirn runzel, aber das ist okay, das gibt es immer. Eben, wenn man zurückblickt, wie die Stimmung in den 90ern, 2000ern war, große Depressionen und Unsicherheit und wie geht es weiter, eben speziell die Lausitz-Kohleregion, die Kohle läuft aus, was kommt nach der Kohle? Dort war wie so eine Horizontlosigkeit, habe ich damals wahrgenommen. Und das ist jetzt anders. Jetzt gibt es, also speziell in Cottbus, gibt es die drei Projekte, über die viel gesprochen wird. Die BTU ist ein großer Motor und
Also
wichtig
die
für die Stadt.
Brandenburg-Technische Universität
Genau,
Cottbus, genau, für
genau.
die sich in der Region nicht auskennen,
Genau,
genau.
also die BTU, die Uni ist sowohl ein Motor, was Arbeitsplätze angeht. Ich finde es einen wahnsinnig wichtigen Motor, was das Internationale in der Stadt angeht, was die Kultur auch angeht. Jetzt gibt es bald neu das Karl-Thiem-Klinikum, was zur Uniklinik wird. Das ist ein wunderbarer Motor, der jetzt dann kommt. Und natürlich die Bahnwerke von der Deutschen Bahn, die jetzt gebaut werden. Und somit, man merkt, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Man merkt auch, in der Stadt wird gebaut. Also es entstehen Wohnungen an allen Ecken, habe ich das Gefühl. Das ist so das Stirnrunzeln ein bisschen bei mir. Da muss ich schon manchmal sagen, ich finde es gestalterisch von der Qualität her manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich komme auch da ein bisschen natürlich mit dem privilegierten Schweizer Blick. Da muss ich aber sagen, glaube ich, das ist nicht immer eine Geldfrage. Das ist mir noch wichtig. Ich glaube nicht, dass da das Geld entscheidend ist. Ich glaube, das ist schon ein Gestaltungs Drang auch, und ich bin manchmal nicht sicher, ob die Sachen, die hier in der Innenstadt jetzt neu entstehen, eine viel höhere Qualität haben als Plattenbauten, die abgerissen wurden in Sachsendorf. Ich möchte das jetzt mal so kritisch in den Raum werfen. Aber ich sehe das jetzt positiv mittlerweile, ja.
Ja, man liest ja dann auch immer so, dass Cottbus um den Status der Großstadt so ringt, ne? Um diese Einwohnerzahl. Das finde ich immer sehr, sehr charmant. Also, aber
Ja.
dass man auf alle Fälle sieht, wie viel ja auch ja, einfach passiert. Und ich denke, dass die Uni, glaube ich, schon auch so ein Schlüsselpunkt ist, also gerade auch, wenn es um Generationenausgleich geht, ne? Für eine Stadt.
Absolut. Das, was ich in Cottbus beobachte in den letzten Jahren, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die jungen Leute wirklich vor allem durch die Uni in die Stadt kommen. Und meine Generation war immer klar, nach dem Abitur, man verlässt die Stadt. Es gibt so das geflügelte Wort, man hat eigentlich nie gefragt, was machst du nach dem Abi, sondern die Frage war, wo gehst du hin nach dem Abi? Und die jungen Leute in der Stadt waren die Studenten, die dann aber auch nach dem Studium meistens die Stadt wieder verlassen haben. Und mittlerweile merke ich ein bisschen, dass die Leute nach dem Abitur und nach dem Studium hängen bleiben in der Stadt. Nicht alle natürlich, aber mehr und mehr. Und das ist natürlich ein super Zeichen. Also das braucht jede Stadt. Also ich glaube, dieses Thema von der Überalterung, was es zum Beispiel auch in Eisenhüttenstadt gibt, ist hier weniger das Problem. Und das ist natürlich super.
Dann frage ich dich auch noch mal nach einem Geheimtipp für Cottbus. Also wenn Leute nach Cottbus kommen, weil auch das, also ich bin ja immer in so einer, ich merke ja, ich bin ja in so einer Bubble unterwegs, wenn man sich dann mit Brandenburg beschäftigt und sowieso unterwegs ist als Brandenburgerin, dann schätzt man hier die Orte und denkt, kennt man doch, weiß man doch. Aber viele kennen es nicht, fahren nicht hin, wissen es nicht. Aber so, vielleicht so zwei, dreimal so die touristischen Tipps von dem, der eigentlich auch immer so als Halbtourist hierher kommt. Was sollte man sich ansehen?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das in 1 oder 2 Tage zu pressen ist, aber ich gehe es jetzt kurz durch, was mir einfallen würde. Also ich würde auf jeden Fall das Staatstheater Cottbus zumindest von außen besuchen. Das ist ein beeindruckender Bau, auf den man stolz sein kann in Cottbus, glaube ich, nach wie vor. Wenn man passionierter Kinogänger ist, unbedingt ins Weltspiegel in Cottbus gehen. Eins der ersten oder das erste, ich weiß es nicht genau, Lichtspielhaus in Deutschland. Eines der ersten, will nichts Falsches sagen. Über den Altmarkt kann man immer schlendern, aber das braucht man nicht als Tipp, da kommt man eh früher oder später hin. Ich würde wirklich, jetzt dann doch, ich würde empfehlen, den Unicampus anzuschauen. Die Bibliothek ist ein Gebäude, was man gesehen haben muss. Aber eigentlich, was man wirklich gesehen haben muss in Cottbus, sind eigentlich für mich zwei Sachen. Das ist der Branitzer Park. Und das zweite ist so, eben die Lausitz ist so eine spezielle Landschaft. Und ich finde, wenn man den Branitzer Park anschaut und dann noch mit dem Auto vielleicht an den neuen Cottbuser Ostsee fährt. Es gibt einen Aussichtspunkt am Cottbuser Ostsee. Ich glaube, das muss man mal gesehen haben. Und jetzt ist der See, also eben vielleicht zur Erklärung, das ist ein großes Tagebauloch, eigentlich direkt an der Stadtgrenze, was jetzt gefüllt wird. Das Wasser ist jetzt, glaube ich, fast auf Stand, wie es am Ende sein soll. Und wenn man diese Dimension von dem See sieht und weiß, das ist früher eine Tagebaufläche gewesen, das ist eindrücklich. Ich merke auch, wenn ich dann, ich bin jetzt genau dieses Jahr mit Freunden aus Süddeutschland und der Schweiz in Cottbus zu Besuch gewesen, um ein bisschen Werbung auch zu machen für die Stadt. Und ich merke, dass solche Sachen dann immer die eindrücklichsten eigentlich sind. Weil wie die landschaftliche Umwälzung, das ist eigentlich das, was die Lausitz so prägt. Und ich glaube, das muss man gesehen haben vor allem.
Ja, und dann den Blick auf deine Illustration wieder, weil ich finde, Dimension und Stille, also das ist ja etwas, was ich da so aus deinen Illustrationen so raussehe. Also ich finde so eine, es hat was sehr Kontemplatives. Und obwohl man weiß, was dahinter steckt, auch an Industrie mal oder steckte, also das, der kleine Werbeblock nochmal nebenbei. Also ich finde, das ist ein großartiges Geschenk, was du deiner Heimat machst. Und für mich ist es eben auch, wenn sich Leute fragen, warum geht sie denn jetzt damit rum? Das ist so ein bisschen, ich nenne es Feelgood Brandenburg. Das braucht es auch so zum Ende des Jahres. Also einfach zu sehen, Bauen ist einfach mehr als Bauen. Das ist halt Baukultur und wie sich die ausdrücken kann, sieht man unter anderem darin. Und ich stelle ja immer zum Ende meiner Folge die Frage oder das Spiel Stadtland Bauen Brandenburg. Wünsche, Hoffnungen, Aussichten. Das ist jetzt für dich so das Statement, was du nochmal zum Ende mir geben kannst oder in die Welt.
Ja, ich würde das auch auf die Lausitz beziehen. Meine Hoffnung ist, kommt so ein bisschen aus einer Angst heraus, dass diese ganze Umwälzung landschaftlich, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ich glaube, da steckt sehr viel Hoffnung drin in der Region, auch dass das touristisch einen Motor gibt. Auf die Iber sind wir jetzt zum Beispiel gar nicht zu sprechen gekommen. Es gab ja die Iber Fürstpückler, die sich genau damit auseinandergesetzt hat. Diese neue Seenlandschaft, die dort entsteht. Und ich hoffe, dass das relativ reibungslos funktioniert und dass nur die Hälfte der Vorstellungen in Erfüllung geht am Ende. Ich habe manchmal ein bisschen Bedenken, dass man da zu viel Hoffnung reingesteckt hat und dass mit Wasserqualität und Rutschungen und alles, was dort schiefgehen kann, dass das auch scheitern kann. Und ich hoffe, dass das gelingt in den nächsten Jahrzehnten. Das ist meine Hoffnung. Und wünschen würde ich mir, dass dabei nicht die gleichen Fehler begangen werden, was jetzt Abriss von Baukultur betrifft, die in den letzten Jahren begangen wurden. Also dass gerade so diese Industrievergangenheit, dass man sich dem bewusst eben ist und dass man das erhält. Jetzt sind gestern in Boxberg zum Beispiel die Kühltürme gesprengt worden vom Kraftwerk und das mag alles sinnvoll, ich kann das nicht genau einschätzen. Aber ich denke bei solchen Sachen immer, ich fände es schade, wenn man in 10, 20 Jahren durch die Lausitz fährt und nichts mehr von der Kohleregion spürt. Und ich finde, das muss erhalten bleiben, diese Geschichte, diese Bergbaugeschichte. Das fände ich ganz wichtig. Drum jetzt der Ort, wo wir sind, um den Bogen nochmal zuzumachen. In diese Kraftwerk ist das wunderbar gelungen. Es gibt Industriebaukultur, die ist umgenutzt, ist ein wunderbarer Ort und ich glaube, diese Identität, die das eben genau schafft, die braucht die Lausitz. Und das sollte erhalten bleiben. Das ist mein Wunsch.
Sehr schön. Ich danke dir, Felix. Ich wünsche dir zwei erfolgreiche Tage, die du hier jetzt hast und deine Illustration, ja, gut an Frau und Mann bringst und nimm sie weiter auf die Region. Also ich finde es sehr poetisch, was du da produzierst und schenkst.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Das war eine neue Folge Stadt, Land, Bauen Brandenburg aus der Region für die Region. Seid ihr die Macher in Brandenburg und möchtet gern Gast in meinem Podcast sein, dann meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich drauf. Stadt, Land, Bauen Brandenburg. Konzept, Moderation und Grafik Bettina Dessol. Technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lauscher Apf.